Deutschlandfunk, Europa heute.
Im letzten Jahr waren die Zahlen noch eindeutig. Die EU bezog aus Russland rund 40% ihrer Gasimporte und rund 25% der Ölimporte. Die wichtigsten Grundlagen für Wirtschaft und Industrie also, sie kamen vor allem aus einem Land. Mittlerweile dürften die Ziffern niedriger liegen, denn nach dem russischen Angriff auf die Ukraine versuchen die meisten EU-Staaten, sich aus ihrer Rohstoffabhängigkeit zu befreien oder sie zumindest stark zu reduzieren. Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre war das noch anders. Damals floss sowjetisches Öl schon Richtung Westen und dann wurden auch die ersten Gaslieferverträge geschlossen, zwischen der Sowjetunion und der BRD etwa oder auch mit Österreich. Und Mitte der 70er Jahre wurden die Lieferverträge mit Österreich sogar ausgeweitet. Der sowjetische Vize-Außenhandelsminister Ossipow sprach bei der Vertragsunterzeichnung damals auf Russisch zu seinen österreichischen Kollegen und die Übersetzung war im ORF zu hören.
Позвольте мне поздравить всех участников переговоров с завершением их подписанием важных документов.
Gestatten Sie, dass ich alle Mitbeteiligten bei den Verhandlungen herzlich gratuliere.
Мне бы хотелось только отметить, что хорошие, добрые
Ich bin der Meinung, dass Abkommen solcher Art ein großes Beitrag leisten zur Schaffung einer Atmosphäre von Freundschaft und gegenseitigen Verständnisses zwischen den Ländern des europäischen Kontinents.
Freundschaft und gegenseitiges Verständnis, das waren also die Worte, als die Gaslieferverträge zwischen der Sowjetunion und Österreich Mitte der 70er Jahre ausgeweitet wurden. Es ist eines von vielen Beispielen für die immer enger werdenden Rohstoffbeziehungen zwischen Ost und West, die bis zur Abhängigkeit geführt haben. Welche Faktoren dabei noch eine Rolle spielten und ob sich Europa aus dieser Abhängigkeit wieder lösen kann, darüber habe ich mit Jeronim Perovic gesprochen. Er ist Osteuropa-Historiker und Direktor des Zentrums für Osteuropa-Studien an der Universität Zürich und er hat ein Buch über Russland und seine Rohstoffe geschrieben. Meine erste Frage an Jeronim Perovic war, welche Rolle Russland heute noch als Rohstoffmacht überhaupt spielt.
Ja, kein Land auf der Welt hat derart viele Rohstoffe wie Russland. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Öl und Gas, sondern jetzt ganz aktuell auch Getreide, wenn wir das als Rohstoff betrachten. Aber auch Metalle, von denen wir vorher gar nicht wussten, wie wichtig sie sind, auch für die Herstellung von spezifischen Geräten. Also Russland ist für die Rohstoffversorgung Europas, aber auch anderer Weltteile einfach enorm wichtig.
Jetzt wird bei einem Blick in Ihr Buch deutlich, dass Europa sehr abhängig ist von russischen Rohstoffen, von Öl und Gas. Das ist ja auch Thema der aktuellen politischen Debatte. In Ihrem Buch schreiben Sie, das ist ein Erbe des Kalten Krieges. Können Sie uns das nochmal erklären? Wie kam diese Abhängigkeit, diese europäische Abhängigkeit zustande?
Ja, Russland hat schon seit frühesten Zeiten, spätestens aber seit dem 19. Jahrhundert, Rohstoffe geliefert. Öl war wichtig. Russland war nebst den USA der wichtigste Ölproduzent der Welt. Und das Gas kam dann später in den 1960er, 1970er Jahren hinzu. Europa ist sich gewohnt, von Russland Rohstoffe zu beziehen. Die engen Abhängigkeiten, die sich dann aber im Kalten Krieg ergaben, das ist tatsächlich erst eine Geschichte, die in den späten 1960er Jahren angefangen hat. Das erste Gas erreichte Österreich 1968 und dann hatte man gute Erfahrungen gemacht. Es kam auch hinzu, dass das eine Zeit war der Détente, also der Entspannungspolitik. Und engere wirtschaftliche Verbindungen boten sich da eigentlich an, um da auch die politischen Verhältnisse zu stabilisieren. Und ab den späten 60er Jahren ist dieses Gas hinzugekommen. Europa hat sich dann auch etwas unabhängiger von der großen Abhängigkeit vom persischen Öl gemacht, indem eben das Gas aus der Sowjetunion als Alternative auch zum persischen Öl hinzugekommen ist. Und diese Abhängigkeiten, die haben sich eigentlich gesteigert bis Anfang der 80er Jahre und darüber hinausgehend wurde nicht nur Europa immer abhängiger von Gas, sondern eben auch die Sowjetunion von Europa als wichtigster Exportdestination.
Was veranlasste denn die Sowjetunion damals zur Zusammenarbeit mit dem Westen? Immerhin war das ja der ideologische Gegner.
Ja, Ideologie hat interessanterweise nie eine große Rolle gespielt. Also ich meine schon die Bolschewiken in den 1920er Jahren, die haben ihr Erdöl an das faschistische Italien geliefert. Das spielte nicht so eine große Rolle. Was für die Sowjetunion wichtig war, war die Erkenntnis, dass sie einfach mit diesen Rohstoffen, die sehr begehrt waren, Fremdwährung, also harte Währung, generieren konnten, die sie brauchten, um gewisse Güter, Konsumgüter, aber auch Technologie einkaufen zu können, die sie selbst nicht herstellen konnten oder nicht in der gewünschten Qualität herstellen konnten. Das war aber nur ein Teil. Der andere Teil war, dass gerade in den 60er Jahren in Westsibirien große neue Vorkommen entdeckt wurden, also Gasvorkommen im nördlichen Tjumen. Und ohne westliche Hilfe, vor allem in Form von Stahlröhren, die sie dann vor allem aus Westdeutschland bezogen, konnten sie diese Vorkommen gar nicht erschließen und auch gar nicht transportieren.
Hielten denn diese Liefervereinbarungen zwischen dem Westen und der Sowjetunion? Also war die Sowjetunion ein zuverlässiger Lieferant von Rohstoffen?
Sie waren sehr darauf bedacht, als zuverlässiger Energielieferant in Erscheinung zu treten. Es gab sogar in Zeiten, wo sie selbst in einen Engpass gerieten bei der Förderung, haben sie eher die eigenen Regionen, beispielsweise die ukrainische Sowjetrepublik, nicht mit Gas versorgt, um dann Westeuropa und Westdeutschland mit Gas versorgen zu können. Das haben wir im Westen gar nicht gemerkt, wenn die Ukrainer in den 70er Jahren zum Teil gefroren haben. Aber es war ihnen derart wichtig, als zuverlässiger Partner in Erscheinung zu treten, dass sie sogar eben sozusagen die eigenen Republiken schlecht behandelt haben, wenn sie so wollen. Also das war ihnen enorm wichtig und das hat eigentlich wirklich auch funktioniert bis vor wenigen Monaten, muss man sagen.
Schauen wir nochmal auf die Gegenwart. Wir merken, also Europa merkt die Abhängigkeit der russischen Rohstoffe. Wie abhängig ist denn Russland von Europa?
Ja, Russland ist enorm abhängig. Also beim Öl, Öl ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil das meiste Öl wird über Häfen, also per Schiff, per Tanker, in alle möglichen Weltgegenden transportiert. Da gibt es nur eine wichtige Pipeline, die Freundschaftspipeline, die Druzhba, die wurde schon in den 1960er Jahren gebaut, die geht nach Mitteleuropa hinein und die wurde übrigens auch jetzt noch nicht sanktioniert. Aber das meiste Öl, wie gesagt, das geht über maritime Wege, erreicht das die Zielländer. Gas ist vor allem noch ein regionaler Markt und es ist ein Pipeline-Markt. Also Russland produziert Flüssiggas, aber immer noch in relativ bescheidenen Mengen. Das heißt, der größte Teil der Infrastruktur geht in westliche Richtung. Es gibt bis jetzt nur eine Pipeline, eine Gaspipeline, die Gas aus ostsibirischen Feldern nach China transportiert. Das heißt, gerade beim Gas ist eigentlich die Abhängigkeit Russlands enorm und auch die entsprechenden Einnahmen dann auch.
Wie schnell kann denn eine Neujustierung Russlands nach Asien, nach China gelingen? Das ist eine Befürchtung, die hier immer wieder geäußert wird, dass Russland sich jetzt einfach neu orientiert und so weiterhin Geld verdient.
Ja, das geht nicht so schnell. Solche Pipeline-Projekte, das sind Projekte, die über Jahre, zum Teil Jahrzehnte geplant und dann auch realisiert werden müssen. Und sie brauchen ja auch das entsprechende Gas. Also von woher kommt dieses Gas, das sie nach Russland transportieren wollen? Die großen Vorkommen, die sind in Westsibirien und im nördlichen Teil von Westsibirien und die sind nicht direkt mit dem Pipeline-Netz in die asiatische Richtung verbunden. Also hier müssen sie erstmal die Transportkorridore noch errichten. Russland wird diversifizieren. Also wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine stärkere Diversifizierung sehen. Aber sie haben, wenn Sie mal die letzten 20 Jahre anschauen, die meisten neuen Pipelines und neuen Projekte Richtung Europa und in die Türkei gebaut. Also wir sprechen auch immer von Nord Stream 1 und 2, aber sie haben in der Zwischenzeit auch zwei Pipelines, die durch das Schwarze Meer gehen und Gas in die Türkei und dann weiter nach Südosteuropa liefern. Also wie gesagt, solche Reorganisationen von Infrastruktur, das sind große Projekte, teure Projekte und das geht auch lange, bis das realisiert werden kann.
Diversifizierung, das ist ja ein Stichwort, was uns hier sehr oft begegnet. Weniger Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, die Wende hin zu erneuerbaren Energien. Gibt es auch, ist diese Erkenntnis auch in Russland schon angekommen und gibt es schon Überlegungen, sich vom fossilen Zeitalter zu verabschieden oder ist man immer noch stark auf diesem Pfad? Wie sehen Sie das?
Ja, das wird natürlich immer wieder diskutiert. Also gerade bei Preisschwankungen hat das immer wieder enorme Auswirkungen auf das Staatsbudget. Also etwa ein Drittel der Einnahmen im Staatsbudget, die stammen aus dem Geschäft mit Öl und Gas, also aus dem Export. Und wenn es da Preisschwankungen gibt, dann wirkt sich das immer direkt auf das Budget aus. Das heißt, so gesehen sind sie natürlich schon sensibilisiert. Aber das wird jedes Mal eigentlich, sobald die Preise wieder steigen und sie viel verdienen, fehlen einfach dann die Anreize, hier große Reformen durchzuführen. Dass die Preise lange Zeit tief waren, das war eigentlich einmal in den 90er Jahren und in der Jelzin-Zeit, da gab es ja eigentlich einen rechten Innovationsschub erlebt. Es gab natürlich auch Probleme damals, viele soziale Probleme, Armut, aber es war auch eine Zeit des Aufbruchs. Und eigentlich müsste man sich Russland tiefe Preise wünschen, damit sie selbst zur Einsicht kommen, etwas sich von dieser fossilen Abhängigkeit zu lösen.
Schauen wir auf die andere Seite. Schafft es Ihrer Einschätzung nach Europa, zukünftig sich von der russischen Rohstoffabhängigkeit zu lösen, oder kommt man da auch nicht so schnell raus?
Also solange Europa auf fossile Energieträger angewiesen ist, wird Russland eine Rolle spielen. Was jetzt passiert, ist natürlich auch viel symbolisch. Also Europa hat ja eigentlich keine klare Strategie, wie es mit Russland in der Zukunft umgehen soll, sondern reagiert eigentlich auf das, was passiert, auf Russlands Aggression gegenüber der Ukraine mit immer neuen Sanktionen. Aber sobald sich diese Situation beruhigt, und das ich hoffe bald, also auch die Waffen in der Ukraine wieder schweigen, wieder über Neuordnung, über Stabilisierung nachgedacht wird, wird man sich auch wieder fragen müssen, wie wir mit Russland umgehen. Ich meine, Russland ist in dreierlei Hinsicht, glaube ich, für die Welt von Bedeutung. Es ist mal das größte Land der Welt, grenzt an verschiedene Weltregionen. Es ist eine Atommacht und es ist eben auch eine Rohstoffmacht. Und hier ist einfach eine Strategie notwendig, dass man sich fragt, wie gehen wir damit um? Also sowohl mit Russland als Atommacht, als auch mit Russland als Rohstoffmacht. Und einfach zu sagen, ja, wir wollen uns da von Russland vollständig entkoppeln, das ist völlig unrealistisch. Das wird nicht funktionieren.
Das meint der Osteuropa-Historiker und Buchautor Jeronim Perovic von der Universität Zürich. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Westeuropa so abhängig werden konnte von russischen Rohstoffen und wie es mit diesen Abhängigkeiten weitergehen könnte.